Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Verzicht ist heute unser Thema, was wir gewinnen, wenn wir Gewohnheiten loslassen. Der Zeitpunkt ist nicht zufällig. Bei den Christen ist es ja jetzt die Zeit des Verzichts. 7 Wochen ohne und so ist ja richtig bekannt geworden. Bei den Muslimen gibt es eben auch mit dem Ramadan. Es gibt eigentlich fast in jeder Religion mal so eine Verzichtspause. Michael Thiel ist unser Psychologe heute. Und Herr Thiel, wir waren am Anfang schon bei dem schwierigen Thema, die Pandemie fordert sowieso Verzicht von uns. Mir hat neulich ein Freund gesagt, eigentlich würde ich jetzt auf Alkohol verzichten, aber jetzt, wo es sonst nicht ist, jetzt auf keinen Fall. Ist das auch irgendwie nachvollziehbar?
Ein bisschen ja, weil wenn es eben im Moment sowieso für viele von uns schwieriger ist, dann brauchen wir natürlich auch dieses Gefühl mal wieder von ein bisschen Genuss, ein bisschen Glück, wenn wir schon die gewohnten Sachen nicht haben. So, und sich dann jetzt noch freiwillig zu kasteien, ist natürlich dann schon die hohe Kunst der Selbstkontrolle. Mhm. Und Selbstkontrolle haben wir ja sowieso im Moment so viel gefordert. Ne?
Aber trotzdem wollen wir das heute probieren, oder? Das ist jetzt unser Ziel.
Ja, natürlich.
Also was gewinnen wir, wenn wir jetzt zusätzlich noch verzichten? Kommen wir näher zu uns oder was ist so Ihre These?
Also es gibt sogar eine Untersuchung, die sagt, dass wenn Menschen mehr Selbstkontrolle, also mehr Verzicht auch ausüben können, dass sie tatsächlich mit ihrer Lebenszufriedenheit höher sind. Und das kann man auch schon gut erklären, weil das bedeutet zum einen dieses wunderbare Gefühl von Selbstkontrolle. Das heißt, ich bestimme, was in meinem Mund landet und was ich esse, nicht esse, wie oft ich ans Handy gehe, was ich mit den Medien mache. Und mir wird auch bewusst, verdammte Kiste, ich habe mich von so vielen Sachen abhängig gemacht und habe jetzt schlicht und ergreifend, aber ich habe mehr Zeit. Und ich bin sozusagen Herr in meinem eigenen Oberstübchen und das macht schon glücklich.
Herr Thiel, im Umkehrschluss heißt es ja auch, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe so eine gewisse Zuckersucht, sondern überlege ich mal, jetzt möchte ich dies oder das noch essen. Und obwohl ich weiß, es ist nicht gut für mich, wenn ich dem nachgebe, dann bin ich ja vielleicht irgendwie auch immer ein bisschen enttäuscht von mir und denke so, jetzt war ich doch wieder schwach. Das macht ja auch was mit mir, ne?
Ja, genau. Sie beschreiben gerade mich, weil ich liebe Süßigkeiten. Und ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich dem dann doch ein bisschen vermehrt nachgebe. Also das heißt, dieser Kontrollverlust, den ich dann habe, wenn ich dem nachgebe, wenn ich vorher mir das Ziel gesetzt habe, ich will jetzt das nicht machen, dann geht's wieder los, bist wieder so schwach, bist so doof, der Arzt meckert wiederum, die Waage zeigt auch in die verkehrte Richtung, alles ist irgendwie blöd und dann gehen sie frustriert ins Bett und sagen dann aber typischerweise aber morgen, ne? Morgen geht's richtig los und tomorrow is another day und der wird genauso bescheiden wie der Tag vielleicht vorher. Also, eine Rede kurzer Sinn, auch da wieder wissenschaftlich im Marshmallow-Experiment übrigens bewiesen von Herrn Michel vor 60 Jahren, dass wenn Kinder in der Lage sind, auf ein Marshmallow, der vor ihrer Nase liegt, länger zu verzichten, weil dann wird gesagt, du bekommst einen zweiten, wenn du darauf verzichtest, dann werden diese Kinder, so Herr Michel, in ihrem Leben fröhlicher werden und als Erwachsener mehr Geld verdienen, erfolgreicher sein, gesünder sein. Also 1000 Gründe, weswegen wir verzichten sollten.
Gehen wir gleich zu Annetta über. Annetta ist in unserem Chat und sagt, sie um die Osterzeit macht sie das jedes Jahr. Sie hat mal auf viel Reden verzichtet. Es hängt ja immer davon ab, bei allem, aus welcher Richtung man kommt. Und jetzt verzichtet sie auf Zucker. Also ihr Beispiel, das findet sie besonders hart. Für alle in der Stadt, die jetzt denken, oh, jetzt brauche ich aber mal ein paar Tipps. Also was macht uns stark, wenn der Schokoriegel ruft? Sie haben ja, wie wir gehört haben, da nun Erfahrung.
So, ich persönlich, liebe Leute, hört zu, bei mir fängt der Verzicht beim Einkaufen an, das heißt, ich gehe wirklich sowas von straight und gerade durch die Süßigkeitenregale und freue mich, wenn dann nachher an der Kasse wirklich nichts mehr in Richtung Süßigkeiten im Wagen ist. Glaubt mir, ihr habt damit Ruhe im Karton, Sachen, die dann zu Hause erstmal rumliegen, im Kühlschrank schlummern Richtung Süßigkeiten, man wird wahnsinnig und dann werden die gekillt. Also bitte einen Plan machen, realistischen Plan machen und dazu gehört eben halt Thema Süßigkeiten. Finger weg beim Einkaufen davon.
Jetzt kommt Christina. Christina, ich grüße Sie. Hallo, hallo. Nee, ansonsten würden Sie ja was sagen. Dann wollen wir ganz kurz zu unserem Experten rübergehen, suchen Christina kurz nochmal und gucken, ob wir sie dann wiederfinden. Christina ist wohl eine sehr tapfere Frau, denn sie will gleich auf 3 Dinge auf einmal verzichten. Wenn wir sie gleich wieder haben, wird sie das nochmal erklären, nämlich auf Fleisch, auf Süßigkeiten und auf Rauchen. Das ist jetzt so ein bisschen wie Triathlon, oder? Ist das empfehlenswert?
Ja, und Triathlon finde ich auch richtig anstrengend. Und Christina, wenn Sie mich jetzt hören. Ich bewundere ja Ihren Mut und Ihre Ziele, aber bleiben Sie realistisch und das ist das Wichtigste. Also wenn Sie gleichzeitig auf so viel verzichten wollen, dann gelingt das tatsächlich leider den wenigsten. Also fordern Sie sich gern heraus, finde ich gut, aber werden Sie nicht unrealistisch und fangen Sie erstmal mit einem an, wo Sie sagen, ist möglich, ist so, und wenn es in Richtung Zigaretten geht, natürlich ist es alles toll, wenn man das los wird. Aber da gehen wir schon in Richtung Sucht und Süchte sind nun mal ein bisschen härter zu knacken als so andere Sachen.
Wir gucken jetzt mal, ob Christina jetzt bei uns ist. Christina.
Ja, ich habe nicht so richtig verstanden, aber mit den Zigaretten, das ist der schwierigste Punkt. Ich will mir gerne ein Limit setzen, maximal 10 Stück.
Ja.
Und ich habe noch zwei andere Punkte. Das andere sind Süßigkeiten, vor allem die Ostereier, die jetzt schon angeboten werden und dann anlachen. Was auch sehr schwer ist. Und das Dritte ist was mir, glaube ich, relativ leicht fällt. Ich will auf Fleisch verzichten bis Ostern.
Okay, verstehe. Also das, Christina, das geht ganz vielen von uns so. Ne? Kaum sind die Osterhasen weg, sind die Weihnachtsmänner schon wieder da. Also Herr Thiel, stellvertretend, also an Christina und für alle anderen nochmal stellvertretend. Ja. Wir haben verstanden, 3 auf einmal ist vielleicht ein bisschen viel. Was würden
Sie empfehlen? Ist ein bisschen viel. Und ich würde, Christina, jetzt, wenn Sie sagen, auf Fleisch verzichten ist für Sie easy, dann mal los. Dann fangen Sie damit an und trainieren sozusagen erstmal Ihr Durchhaltevermögen mit dem Fleischverzicht zu. Und dann würde ich, wenn Sie sagen, das wuppe ich, kein Problem, dann nehmen wir die nächste Stufe. Und das wäre dann vielleicht die Süßigkeiten, tatsächlich. Mhm. Weil wenn Sie dann noch mit Zigaretten anfangen, und ich bin kein Raucher mehr, ich war es früher aber auch ein bisschen.
Also wir wissen,
dass dann... Ja, und wenn man mit dem Rauchen aufhört, dann ist der Hang zur Schokolade und Bonbons ist dann eben da. Also ich würde erstmal mit den Süßigkeiten dann ganz dusche anfangen, ganz langsam. Und dann als Krönung, wenn Sie sagen, so Leute, jetzt bin ich schon so weit und ich bin jetzt so fit und ich weiß, worauf ich mich einlasse, jetzt geht's an die Zigaretten so. Und dann holen Sie sich vielleicht auch da nochmal ein bisschen fachliche Hilfe, gehen mal zum Arzt, vielleicht auch zum Psychologen.
Herr Thiel, Klassiker-Thema. Thomas in unserem Chat sagt, in der Corona-Zeit hänge ich ständig am Handy und das nervt mich. Er hat es 2 Tage mal ohne geschafft, schreibt er, jetzt hängt er wieder dran. Sie haben schon gesagt, also bei Social Media, da ist das Belohnungssystem, das verstehe ich. Also jemand hat Bilder gepostet und die gefallen dann. Aber es sind ja auch so andere, ist es auch Neugier? Denn nicht alle posten ja was. Dann kommen Eilmeldungen, 1000 Dinge passieren.
Ja, und jedes Alarmsignal, jedes Blinken, jeder Ton, und unser Handy ist ja wirklich der multifunktionale, unser Lebensbegleiter, der reaktiviert da oben im Gehirn eine Reaktion und eben auch in Richtung, ich muss jetzt gucken, weil könnte ja wichtig sein oder wie auch immer. Und das ist das Doofe, dass wenn wir das so chronisch machen, das bedeutet für unser Gehirn auch chronischen Stress, weil es kommt einfach nicht zur Ruhe. Also bitte, Tipp Nummer 1, und wenn ich davon rede, dann rede ich auch von mir, weil ich das jetzt auch mache. Ein Handy gehört nicht ins Schlafzimmer, aus die Maus. So, das heißt, wenn ich abends ins Bett gehe, dann packe ich das auf die Aufladestation irgendwo in die Küche oder sonst was, stelle es auf Flugzeugmodus, auf lautlos, und dann habe ich zumindest über die Nacht hinweg Ruhe. Und für die Älteren von uns, wenn man inzwischen durch vielleicht doch mal auf Toilette sollte, dann geht man nicht auf den Weg zurück ans Handy und guckt mal, sondern geht direkt ins Bettchen und schläft entspannt weiter.
Das ist ja jetzt schon wirklich für die, also ich will das nicht negativ sagen, aber die ein echtes Problem haben, wenn die nachts dann noch ständig drauf gucken. Also gibt es
ja
bestimmt noch. Aber was ist so für die Leute, die am Tag immer wieder denken, jetzt könnte ich mal so ein bisschen Ablenkung. Die sagen eben auch, könnte ja auch was Wichtiges sein. Also was sagen Sie denen, dass unser Tag nicht so zerfetzt wird?
Also auch da, wenn es sei denn, wir wollen es mal unterscheiden, wenn ich einen Job habe, wo ich tagsüber erreichbar sein muss mit dem Handy, es ist kein Thema,
ist ja
glaube ich, ein Diensthandypunkt. Für uns Privatleute, da würde ich schon sagen, fast wie so eine Art Sprechzeiten. Das heißt, ich schalte natürlich meine Mailbox ein. Und ich habe diese wunderbare Einrichtung, mein Handy, das auch zwischendurch wirklich stumm zu schalten. Und dann ist es wichtig, dann sage ich, ich gucke 3 Mal am Tag drauf, ganz gezielt. Einmal mittags, dann nochmal, einmal nachmittags, einmal abends nochmal. Und dann ist gut. Und Sie werden merken, glauben Sie es mir, Die Welt wird nicht untergehen, Sie werden keine mörderwichtige Meldung irgendwie verpassen. Und ich selbst habe es mal erlebt, ich war eine Zeit lang oben auf den Lofoten in Norwegen ohne Handyempfang. Es war ganz komisch, aber ich kam nach drei Monaten nach Deutschland zurück und glauben Sie mir, es war alles noch in Ordnung.
Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Mit Michael Thiel, unserem Psychologen, der in Norddeutschland aufs Wasser guckt, hat er gesagt, aber trotzdem durch die Hauptstadt klingt. Herr Thiel, über Süchte sprechen wir, über Verzicht, was wir gewinnen, wenn wir Gewohnheiten loslassen. Da haben wir ja schon eine Stunde eine ganze Menge dazu gehört. Sagen unsere verschiedenen Süchte oder die Dinge, die uns besonders schwerfallen, auf die loszulassen, sagt das was über uns aus?
Na klar, man kann ganz tief blicken da in Ihr Herz und in Ihre Seele. Also es geht um, wie gut ist Ihre Selbstkontrolle, wie gut können Sie Bedürfnisse aufschieben, wie schwach sind Sie oder wie stark sind Sie?
Und dabei ist es egal, welche Sucht?
Dabei ist es relativ egal, wobei es geht um stoffgebundene Süchte, die sind ein bisschen heftiger, Nikotin und Co. Und es gibt andere Süchte, wie eben, wie wir auch schon gehört haben, Handy und so, die sind vielleicht ein bisschen weniger heftig und weniger krankmachend, aber nö. Das sind beide schwierige Themen.
Herr Thiel, wir haben von Ihnen schon gelernt, also wenn wir immer wieder Schokolade essen wollen, dann sagen wir nein, dann machen wir es trotzdem, dann fühlen wir uns irgendwie schwach. Wird es, habe ich mich gefragt, schlimmer, je öfter wir reinfallen? Also wenn ich das jetzt 10 Jahre gemacht habe und sagen wir mal ganz dick geworden bin und ich fange wieder an, aber ich weiß, ich bin schon 12 Mal gescheitert, macht es das härter?
Es wird härter, weil schon Sie eigentlich schon fast wissen, auch komm, diesmal, es wird wieder nicht klappen. Und dann haben wir so eine selbsterfüllende Prophezeiung, so nennen wir das, dass Sie letztendlich dann nachher sagen, komm her, Schokolade ist egal, jetzt hau weg. Also jeder Misserfolg wird leider Gottes auch wieder im Gehirn registriert. Ne?
Und wie durchbrechen wir diesen Schokoteufelskreis?
Indem wir erstmal realistisch bleiben, auch wieder da. Also ein Null mehr Schokolade, ein Nie ist niemals durchzuhalten, hat mein Professor gesagt. Sie können vielleicht auch sagen, da wir bei der Schokolade, ich will nur mit einer Tafel die ganze Woche auskommen. So, dann ist das in Ordnung. Das ist auch wurscht, wann Sie es essen. Und dann ist das Allerwichtigste, immer wieder üben, immer wieder dabei bleiben, weil nur dann werden sich auch neue Wege in unserem Gehirn irgendwann bahnen und dann wird's auch mit der Schokolade leichter.
Also wenn ich es ein paar Mal gemacht habe, dann weiß mein Gehirn, hey, du bist Superwoman oder Superman, du kannst das. Und dann wird's irgendwann, wann wird es eine Gewohnheit?
Ja. Ja, es kann eine Gewohnheit werden, wenn wir wirklich üben. Und da streiten sich jetzt die Psychologen mal wieder. Also die einen sagen, 6 Wochen musst du durchhalten, dann wird's gut. Ich sage, nimm mal lieber 3 Monate und dann wird's auch besser. Aber unser Gehirn ist plastisch verformbar, was das angeht. Und es wird durch Wiederholung, werden neue Wege gebahnt. Und dann auch mir nochmal ganz wichtig, dann such dir aber auch andere Möglichkeiten der Belohnung außerhalb von Schokolade, die vielleicht nicht so dickmachend sind und die ein bisschen gesünder sind, weil das funktioniert. Wir sind Lustmenschen und dauerhaft Unlust will auch keinen haben. Also such dir auch eine Alternative zur Schokolade, bitte.
Herr Thiel, neue Frage von Ella im Chat. Wir haben ja schon darüber geredet, Süßigkeiten verzichten und so, alles nicht einfach. Ella schreibt, wenn ich mir vornehme, auf etwas zu verzichten, dann bekomme ich erst recht richtig Lust drauf. Morgens denke ich, es gibt heute keinen Kuchen. Und dann überlege ich die ganze Zeit über einen Abstecher zum Bäcker, denke ich nach. Wie kann ich mein Ziel erreichen, ohne dass das andere immer größer wird? Das kennt ja jeder von uns. Denk nicht an den rosafarbenen Elefanten. Was nun?
Ja. Also liebe Ella, erstmal psychologisch hast du ein Phänomen, das nennen wir Reaktanz. Das heißt, in dem Moment, wo dir gesagt wird oder du dir selbst sagst, das und das will ich nicht, den Kuchen nicht, dann ist da oben ein Teufelchen in deinem Kopf, der sagt, nee, aber jetzt ist recht, jetzt will ich das aber haben. Also das ist so. Ne? Wir wollen maximal Freiheit haben. Was ich dir raten kann, ist Folgendes. Mach dir klar, du sparst Zeit zum Beispiel. Du brauchst nicht zum Bäcker zu gehen oder zu fahren. Was machst du mit dieser Zeit? Rufst du eine Freundin an? Machst du irgendwelche anderen Sachen? Also fülle diese Zeit erstmal. Und zum Zweiten, visualisier schon mal in deinem Kopf, was passiert, wenn du jetzt also nicht nur einen Tag, sondern vielleicht die nächsten Wochen auf Kuchen und Co. verzichtest. Sprich, die Waage wird dir gnädiger entgegenstrahlen, deine Klamotten werden vielleicht besser passen. Also mal dir ein positives Bild Und dann wird auch der Gedanke an den Kuchen irgendwann verschwinden.
Das heißt, wir belohnen uns schon mal vorab für das, was wir noch gar nicht erreicht haben. Und dann wird da trotzdem dieses schöne Belohnungszeug ausgeschüttet? Doch, oder wie?
Unser Gehirn ist ja so toll, ne? Also wir können uns ja ganz, ganz viel vorstellen.
Ja.
Das würde ich schon mal machen, wirklich auch das ganz realistisch. Und noch mal für die Schwachmomente bei den Verzichten einen Plan B haben. Sprich, wirklich Mutti anrufen, Freundin anrufen und heulen und sagen, oh, der Kuchen geht mir aus meinem Kopf raus. Und dann werden die schon irgendwie die richtige Ablenkung haben. Und das eine Zeit lang durchhalten. Und dann, glaub mir, mit der Zeit, der Kuchen verschwindet immer mehr.
Herr Thiel, ich habe mir überlegt, wir gehen mal einen Schritt zurück. Also so, ich habe mal so tief in mich hineingehorcht. Verzicht, Askese, so Mönche, Nonnen, total auf sich fixiert, klare Regeln, keine Übertretung möglich. Das ist ja, auf einige wird es vielleicht ein bisschen gruselig, hat aber irgendwie auch was Faszinierendes. Samurai und so fällt mir noch ein, diese Fokussierung auf einen selbst. Das sind ja irgendwie auch uralte Bilder, oder?
Das sind uralte Bilder und es gibt ja auch so einen Trend zurück ins Kloster, also dass man sagt, also ich werde mal zumindest fürs Wochenende oder für eine Woche wie ein Mönch leben. Das heißt, die Sehnsucht, diesen ganzen Müll, der uns so umgibt, die ganzen Reize, dieser ganze Kram, so jeden Tag, der wirklich mal den Stecker ziehen und so sagen, so, jetzt sitze ich und ich bete oder meditiere und faste und mache und tue und reinige mich und werde mal diesen ganzen Kram wirklich mal so los. Das hat eine Faszination und ganz konkret, wenn jemand wirklich fasten will oder sich dann mit solchen Sachen beschäftigen will, der sollte tatsächlich auch lernen, ein bisschen zu entspannen und zu meditieren, weil das stärkt die Willenskraft. Also bitteschön, täglich mindestens 5 Minuten lang mal die Augen schließen, nur auf den Atem achten, mal die ganzen Gedanken ein bisschen fokussieren, dann klappt es auch mit der Willenskraft besser.
Ich habe das auch mal lange Jahre her, aber in so einem buddhistischen Schweigeseminar in einem Kloster mal in Süddeutschland ausprobiert. Ist für Moderatoren natürlich auch lustig im Schweigeseminar. Maximale Radikalität. Was finden wir dann, wenn das Laute aufhört? Also finden wir dann gleich uns oder finden wir erst Ängste oder was kommt da?
In der Regel erstmal Ängste, weil, oh Gott, da kommen vielleicht doch Gedanken hoch und Gefühle hoch, die wir vorher eben durch diesen Trubel drumherum immer weggedrückt haben und wir werden plötzlich auf uns selbst fokussiert und konzentriert. Aber dann, wie alles so im Leben, wenn man das eine Zeit lang durchgehalten hat, dann merkt man, die Gedanken werden auch weniger, ich spüre mich auch besser, mir geht's einfach besser und es kommt eine Form, und das wünsche ich jedem, eine Form wirklich von tiefer Ruhe und Entspannung, und dann kommt wirklich das buddhistische Buddha-Lächeln irgendwann in unser Gesicht und dann wissen wir, jo, so, das bin ich auch, das Ganze drumherum bin ich auch, aber dieses auf mich konzentrieren, tut unserer Seele und unserem Körper einfach richtig gut.
Ein Thema des Verzichts war auch Social Media und Handy. Und unser Profi, unser Psychologe Michael Thiel hat gesagt, 3-mal am Tag aufs Handy muss reichen. Also ich habe dann schon mal auf 10 ein bisschen erweitert für die, die erst langsam runterkommen wollen. Aber jetzt kommt Johanna. Herr Thiel, Sie wissen ja, die Realität hat immer recht. Und Johanna schreibt, ha, ha, ha. Und jetzt verschwindet es hier gerade von meinem Rechnerbildschirm, weil was Neues kommt. Aber ich kann es noch so wiedergeben. Johanna schreibt, ihre Tochter ist 14 und sie wäre ständig am Handy. Und wenn sie der sagen würde, nur 3-mal am Tag, das ist eben fernab jeder Realität. Also, wie kommen wir da zusammen?
Also 3-mal am Tag, ich gebe es zu, es war ein bisschen provokativ, aber Sie wissen ja, so wirkt es wenigstens. Also Handy bei Pubertierenden ist deren ein und alles, da ist ja ihr ganzes Leben drin in diesem Gerät. Und da müssen wir wirklich vorsichtig sein. Nummer 1, ich spule das mal ab. Nummer 1, Vorbild sein. Das heißt, wenn Sie selbstständig am Handy hängen und rumtatteln, können Sie das Ihrer 14-Jährigen auch nicht verbieten. Also achten Sie erstmal auf Ihre eigene Handykontrolle. So, Nummer 2 ist, es muss handyfreie Zeiten geben, sprich, vorm Schlafengehen wird das Handy abgegeben. Ja, Sie werden heulen und bippern und Sie sind die schlechteste Mutti der Welt, weiß ich alles, aber ist egal, wenn geschlafen wird, ist das Handy abzugeben. Punkt. Nummer 2 ist, kontrollieren Sie, welche Apps da drauf sind, mit wem und was Sie da so treibt, die Kleine. Gibt's auch böse Sachen. Nummer 4 ist, Alternativen bieten. So. Wenn Sie Sport machen mit der Lütten, weil Sie da Lust zu hat, wenn Sie Musik machen, weil Sie da Bock zu hat, wenn Sie backen, dann geht das alles ohne Handy und dann wird das Ding noch ausgeschaltet. Und den letzten einen habe ich noch. Lernen und Hausaufgaben bitte ohne Handyablenkung, weil Multitasking funktioniert nicht, das ist alles Schrott, braucht alles viel länger. Mhm. Also immer wieder auf handyfreie Zeiten achten.
Klingt alles einleuchtend. Nachfrage von mir, Herr Thiel. Sie haben gesagt, checken, was die 14-Jährige da drauf hat. Bis wann würden Sie empfehlen, Kinder noch zu kontrollieren? Denn irgendwann wollen die ja auch da ihre Privatsphäre. Zu Recht.
Jo, aber trotz alledem, also ich bin da ganz konservativ, sage ich Ihnen ganz ehrlich, Handy so spät wie möglich überhaupt besorgen, es gibt, also es muss nicht sein, also ein 7-Jähriger, 8-Jähriger braucht noch kein Handy, also so spät wie möglich, dann würde ich sagen, also wirklich mit 14, 15, 16 wird nochmal geguckt und kontrolliert, was treibst du da eigentlich, Privatsphäre hin und her, zumindest was die Apps angeht, dann sind natürlich Chats und sowas sind dann tabu, das ist klar, wie Tagebuch führen, da guckt man nicht rein.
Herr Thiel, hier ist jetzt auch wieder so eine super Marathonfrau, bewundernswert, in unserem Chat, Jenny. Sie sagt, sie isst gern, sie trinkt auch gern mal einen Wein, aber sie hat sich angewöhnt, 69, ich versehe das nochmal mit einem Ausrufungszeichen, 69 Tage im Jahr ein Ernährungs- und Sportprogramm durchzuziehen und dann fühlt sie sich besonders gut und stolz. Mhm. Ich bewundere das sehr, aber 69 Tage hintereinander ist nur was für wenige unter uns, oder?
Das ist hardcore. Und wenn Jenny das durchhält, und sie hält es ja deswegen durch, weil sie weiß, wie gut sie sich hinterher fühlt. Das ist ja das. Dann kann man das reaktivieren. Das ist schon für die Profis. Aber jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Also bitteschön, realistisch bleiben. Und wenn ich sage, ich bin mal rum, ich will kein Fleisch mehr essen und kein Steak mehr essen, dann gönne ich mir vielleicht das Steak nur noch mal am Wochenende oder nur am Sonntag ein kleines Stückchen und weite das dann aus. Also realistische Ziele, Spaß dabei trotzdem haben und dann das Gefühl zu genießen, wenn man die Ziele dann ein bisschen ausweitet.
Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Herr Thiel, gleich würde ich gerne mit Ihnen nochmal das aktuelle große Ganze ein bisschen besprechen. Wir sind ja jetzt so als Kollektiv, als Gemeinschaft, als Volk verzichten wir im Moment, betrifft ja fast die ganze Welt. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Also ist zwar nervig, aber psychologisch für Sie vermutlich auch irgendwie interessant, oder?
Es kann sein, dass jetzt bei uns so eine Art Solidaritätseffekt auftritt, nämlich wir alle zusammen müssen ja zusammen verzichten. Das kann vielleicht ein bisschen helfen oder es geht auch genau in die verkehrte Richtung, dass nämlich einige Leute sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und reagieren eben mit Reaktanz. Ich will wieder in mein altes Leben vor Corona zurück. Das ist das Spannungsfeld.
Wir sind sowieso in einer Zwangsverzichtssituation durch Corona, das Ganze schon ein Jahr. Nicht nur wir in Deutschland, sondern in den meisten Ländern der Welt auch. Es gibt ja so verschiedene Meinungen. Also grundsätzlich gibt es eben die von, alles müsste noch viel strenger sein und die anderen, die sagen, wir haben jetzt die Nase voll. Mein Eindruck ist, dass wir eigentlich insgesamt ziemlich folgsam und ziemlich brav sind. Also klar, es gibt immer mal ein paar Ausreißer und es gibt Demonstrationen und das muss ja auch erlaubt sein in der Demokratie, ist ja ein Grundrecht. Aber so extreme, wilde Exzesse und so sehe ich eigentlich kaum. Spricht es für unsere Klugheit?
Ja, da kann man schon sagen, von der deutschen Mentalität wirklich in Anführungsstrichen, können wir davon profitieren. Und wir haben wirklich so eine Art Solidaritätseffekt. Das heißt, wir sitzen alle in einem Boot, wir haben alle die Maske auf und wer da nicht folgsam ist, der bekommt dann eben auch eine Strafe, dass das alles zusammen hilft. Und noch was, ein ganz weiser Kollege, Viktor Frankl, der begründet der Logotherapie, der hat mal gesagt, wenn ich ein Warum im Leben habe, ertrage ich fast jedes Wie. Und dieses Warum ich die Maske trage, warum ich keine Party mache, um eben andere zu schützen und auch mich selbst, dann kann ich das auch eine Zeit lang ertragen und vertragen. Nur das Warum, das ist Politikersache, uns das nochmal vielleicht deutlicher und auch konsistenter und auch nachvollziehbarer klarzumachen.
Wie lange, haben Sie eben auch gesagt, das ist auch Politikersache. Ich verstehe, dass die Politik Angst hat vor der Mutation oder dann immer sagt, ach jetzt nochmal und noch ein bisschen, noch ein bisschen. Das ist für unsere Psyche aber irgendwie nicht so gut, oder?
Nee, dieses so stückchenweise noch verlängern, man kann sich so schlecht denn drauf einstellen, dann macht man sich Hoffnung. Ich denke auch an die Leute, die in der Gastronomie arbeiten und so, die denken so, jetzt bis März und dann geht's aber los. Mhm. Nee, Pustekuchen, Gerzgefahr, das ist unklug. Okay, die können auch nicht hell sehen, die Politiker und so, aber sollten sich da zumindest mal an einem Strang dann ziehen. Das wäre doch mal ganz nett. Und nicht, dass sie in Berlin anders handeln als wir hier in Hamburg. Nee, nee.
Herr Thiel, Rauchen ist zum Thema Verzicht ist immer ein Riesenthema. Ne? Das Klassiker bei Ihnen wahrscheinlich auch, oder? Kommt immer wieder.
Ja.
Kommt jetzt Kerstin aus Moabit. 50 Zigaretten am Tag, das war ihr Standard. Und wir treten ja, ist mein Eindruck, immer auch gegen uns selber an. Und das ist der Trick von Kerstin. Achtung.
Mein Trick war damals, ich habe die Zigarettenpackung, das Feuerzeug und den Ascher immer extra weggestellt. Also Zigarettenpackung in die Schlafstube, Feuerzeug in die Küche und Ascher auf den Balkon. Und wenn ich einen rauchen wollte, musste ich das alles reinholen, hab angemacht, Zigarette. Den Ascher habe ich noch drin gelassen, den Rest gleich weggeräumt. Und so wie ich aufgebraucht habe, Ascher wieder zur Seite gestellt. Und damit habe ich es geschafft, innerhalb von einem Monat wirklich auf 10 Zigaretten zu kommen.
Nicht schlecht. Also Kerstin trickst sich selber aus und es funktioniert. Was sagt der Psychologe?
Also Kompliment, Kerstin. Ne? Sich bewusst zu machen und sich Hürden aufzubauen, das hilft schon mal. Und 10 Zigaretten, das heißt ja auch nicht, dass man jetzt vollkommen abstinent sein soll oder muss, wenn man es nicht will. Aber trotzdem, wir haben es hier mit einer stoffgebundenen Sucht zu tun, so nennen wir Psychos das. Und das ist nicht so einfach, weil wir müssen gucken, welche Funktion hat das Rauchen, das Qualm. Also für einige Stressabbau, soziale Schmiermittel, ne? Man raucht mit Kollegen zusammen in der Pause und so weiter und so fort. Und das muss man sich bewusst machen oder muss man, bevor man aufhört mit dem Rauchen, Alternativen dafür schaffen. Und da wissen wir einfach, die meisten sind doch besser aufgehoben, wenn sie gemeinsam in der Gruppe gerne verhaltenstherapeutisch angeleitet aufhören. Und wenn sie das dann ja geschafft haben, so sagen wir, dann sind sie auch wirklich rauchfrei. Aber ich würde es wirklich, Gruppentherapie hat die besten Erfolgschancen.
Im Moment ist es ja für viele auch schon so die religiöse Zeit zum Verzichten, ne? Rund um Ostern. In anderen Religionen gibt es auch diese Verzichtstraditionen und das Ganze gibt es schon seit vielen tausend Jahren. Und unser Experte Michael Thiel sagt, das führt uns dann am Ende näher zu uns und macht uns frischer und reinigt uns. Und darüber reden wir jetzt weiter auf RBB 888, denn unsere Sendung heißt, was wir gewinnen, wenn wir Gewohnheiten loslassen. Herr Thiel, wenn wir das entschieden haben für uns, dann haben wir ja meistens noch ein Umfeld und das Umfeld ist zum Beispiel Hendrik, der ist bei uns im Chat. Er schreibt, bei ihm ist es so, wenn seine Frau, die immer mal wieder eine Diät macht oder auf andere Dinge verzichtet, dann sagt seine Frau, es geht mir toll, ich fühle mich irgendwie therapiert. Und er sagt, er findet seine Frau dann nervig und unerträglich. Was ist da los?
Gott, ja, der Arme. Selbstwahrnehmung von seiner Frau ist eben, ich fühle mich gut, weil ich habe mich wieder unter Kontrolle, das hebt die Laune. Und er sagt dann, nee, du läufst da mit miesepetrigem Gesicht rum, weil es ist ja immer auch ein Entzug. Also das macht in der Regel auch am Anfang nicht so fröhlich. Also, Leute, was machen wir? Das Beste, und da rede ich aus eigener Erfahrung, was Abnehmen und Diäten und diesen ganzen Kram angeht, man macht es wirklich zusammen. Das heißt, wenn ihr in einer Beziehung seid und beide vielleicht ein bisschen plüschig seid, dann zusammen dann wirklich auf Ernährung achten, weil dann hat man auch wieder so einen Solidaritätseffekt. Und an alle Leute, die jetzt auf irgendwas verzichten und sich damit so viel besser fühlen, bitte fangt nicht an, jetzt auf andere runter zu gucken und mit dem Finger zu gucken, guck mal, du isst ja noch Fleisch, was soll das? Sondern seid milde und ihr macht es für euch und nicht für die anderen und behaltet eure schlechte Laune irgendwo, aber lasst sie nicht bei anderen aus.
Herr Thiel, ich finde den Hinweis gut, also Paare, dass die das zusammen machen wollen. Jetzt, ich spucke ein bisschen verbal in die Suppe, für die, die das nicht wollen. Also wenn als einer sagt, nö, ich bin aber zufrieden, wie ich bin, mach du mal. Ja. Was empfehlen Sie dann aber dem anderen? Also ein bisschen Gelassenheit oder wie gehen wir damit um?
Also wenn wirklich das so ist, wenn ich sage, ich mache das jetzt für mich, vielleicht auch, weil der Arzt es sagt, dann ist es so. Und dann würde ich auch sagen, gut, dann wirklich, ich verzichte dann mit dir auf das gemeinsame Kaffee trinken. Sitz dann aber trotzdem dabei und etwas anderes und guck dir aber nicht das Sahnestückchen in den Mund. Also wirklich da ein bisschen und nochmal nicht jetzt anfangen, dem anderen immer nur einen Spiegel vorzuhalten, wie schlecht er doch ist und wie blöd er doch ist, dass er da nicht mitmacht. Sondern so, jeder macht dann so seinen eigenen Kram und auch da gilt das Motto, mehr an den anderen als an mich denken. Also wenn ich dem anderen, der jetzt verzichten will, das weitermachen will, dann gehe ich vielleicht beim Rauchen auf den Balkon oder verzichte auch drauf und verzichte dann auf den Hamburger, wenn es ums Abnehmen geht.
Herr Thiel, einmal noch für diejenigen, das hatten wir ziemlich am Anfang, wenn es 5-mal schiefgegangen ist, unser Gehirn hat sich gemerkt, du bist zu schwach, du schaffst es sowieso nicht. Einmal noch bitte einen Tipp für dieses Teufelskreis durchbrechen. Also wenn ich jetzt immer noch 20 Zigaretten rauche, obwohl ich nicht will oder ich bin noch zuckerabhängig oder ich wiege 20 Kilo zu viel und jetzt will ich es aber mal reißen. Ja. Wie beweise ich es mir?
Also wenn ich vorher schon ein paar Mal auf der Nase gelandet bin, dann muss ich meine Ziele anpassen. Die waren vielleicht zu hoch, zu doll. Das heißt also, jetzt vollkommen weg von Süßigkeiten oder Zigaretten geht ja nicht, dann reduziere ich und lande vielleicht nachher bei 10 Zigaretten, wie die eine Hörerin die auch gehabt hat. Also realistisch bleiben, notieren, was ich erreichen will. Dann finde ich ganz toll, sich Mitstreiter zu suchen, die einem dann auch helfen, so ein Motivationseffekt. Und dann letztendlich ganz wichtig, sich auch immer wieder eine Freude machen. Eine Freude nämlich in Form nicht von Rauchen oder von Kuchen, sondern irgendetwas anderes finden, was mir auch Spaß macht, womit ich mich dann belohnen kann. Weil Belohnungen helfen dafür, neue Gewohnheiten zu etablieren.
Und ein bisschen Belohnung ist ja auch, wenn wir jetzt feststellen, oh, ich fühle mich viel besser oder ich atme besser oder bin schlanker oder so. Das ist auch schon Belohnung, oder?
Ja, das ist auch eine Belohnung. Und wissen Sie, vielleicht auch abschließend, also ganz ehrlich, wir haben nur dieses eine Leben, ne? Das ist hier keine Generalprobe und ich mache es später nochmal anders irgendwie. Also bitteschön, wenn ich Lust habe, bestimmte Sachen in meinem Leben zu verändern, nicht nur weil der Doktor sagt, sondern weil ich das auch will, dann kann ich das machen. Unser Gehirn ist dazu in der Lage. Also es geht und dann wirklich ein Ziel festlegen, Plan machen, realistischen und dann loslegen und das dann auch genießen, wenn wir unserem Ziel immer näher kommen.
Sehr schön. Und letzte Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt?
Dann, wenn ich das Gefühl habe, ich will es jetzt, mich nervt es wirklich sehr. Und zum anderen, das richtige Zeitpunkt ist auch, wenn ich nicht zu viele andere Sachen, zu viele andere Baustellen habe, weil dann schaffe ich das nicht. Also wenn ich einigermaßen zufrieden mit meinem Leben bin, bis auf diese kleinen Sachen, die dann nerven.
Der RBB 888 Podcast. Die Experten.